Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard, zurück aus St. Anton in Wien. Und auch der Tobias Ruf ist wieder dabei von Chiemgau 24. Der sitzt in Rosenheim. Grüß dich, Tobias.
Der sitzt in Rosenheim, aber im Kopf ist er seit Samstag im Berner Oberland. Weil dieses Vogel-Lisi-Lied, ich kriege es nicht mehr aus meinem Kopf. Ja, ich bin sehr, sehr anfälliger Mensch für Ohrwürmer aller Art. Und jetzt hatte ich es heute Morgen, nach dem Wochenende, hatte ich es mal draußen. Dann ja, scroll ich so durchs Handy und bin in meinem Instagram-Feed und dann sehe ich Marco Odermatt, wie er das Lied singt. Also Marco Odermatt, es bleibt beim Skifahren, kann er deutlich besser als singen. Aber selbst er mit überschaubarem Gesangstalent hat es geschafft, dass ich es wieder im Kopf habe. Ist natürlich auch ein Granatenlied in einem Granatenrennen, diese Stimmung und Atmosphäre. It's a match. Und deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Servus Lukas, hallo an alle da draußen. Und ich weiß, ich bin mir sicher, einige unserer Zuhörer werden auch den Ohrwurm gehabt haben.
Auf jeden Fall, das habe ich auch mitgekriegt in St. Anton. Ich war vor Ort seit Donnerstag. Soll ich vielleicht gleich einmal beginnen, wie die Zugfahrt war? Ich bin ja mit dem Nightjet gefahren. Herrlich war's. So eine Mini-Cabin, ich kann es nur empfehlen. Also für Alleinreisende ist es wirklich perfekt. Man kann sein Türl zumachen und hat eine Ruhe, also eine Ruhe vielleicht nicht. Man hört dann doch sehr viel, aber du bist nur für dich und hast deinen Platz und kannst sie zurückziehen und musst mit niemandem ein Abteil teilen und kannst da einfach gut schlafen. Oh ja, hat schon passt. Also habe so 4 Stunden geschlafen im Zug, bin um 6.40 Uhr, glaube ich, in St. Anton angekommen. War herrlich. Und das Erste, was man sieht vom Bahnhof von St. Anton, ist die beleuchtete Weltcup-Strecke. Das ist schon ein cooles Gefühl gewesen auch. Ja. Sie hatten recht viel zu tun, ja, diese Strecke hinzubekommen. Gab Schneefall, vor allem nach dem Training am Donnerstag. Aber ja, es ist ganz gut gegangen, verkürzte Strecke, aber ja, waren schon coole Rennen auf jeden Fall, waren nicht einfache Rennen für die Athletinnen, würde ich sagen, aber ja, es ist wirklich leicht hinzukommen, man kann sich das schön überlegen, man hätte sich das überlegen können, die Lindsay Vonn dort live zu erleben, ja, der gehören sicher die Headlines von diesem Wochenende in St. Anton, weil man echt ja mit dem Zug dort gut hinfahren kann. Wenn man mit dem Zug fährt, kann man dann vielleicht auch einen Most trinken oder einen Spritzer oder was auch immer. Es fließt dort schon der Alkohol auch, aber ich glaube nicht so schlimm wie in anderen Orten auch. Na, war sehr cool, ja. Muss ich sagen, St. Anton, ja, zum ersten Mal bei Speedrennen dabei gewesen. Es ist schon nochmal zum Arbeiten ein bisschen cooler, finde ich, weil du halt einen Durchgang hast. Und dann, du hast mir sogar geschrieben, dass dir das Slalom einfach extrem taugt, glaube ich, jetzt am Wochenende, oder die technischen Disziplinen, dass du voll heiß bist. Ich habe genau das Gegenteil jetzt irgendwie erlebt. Ich mag die Entscheidung da einmal one shot, irgendwie dann doch mehr. Vielleicht auch eben, weil es bequemer ist. Man muss sich nichts auch irgendwie für schnell eine Online-Meldung überlegen zwischen ersten und zweiten Durchgang, die immer nur so halb warm ist. Und ja, man hat sehr gut eigentlich aus dem Zielraum gesehen von St. Anton, finde ich. Man sieht dann schon auch diese Abschnitt, wo sich die Rennen doch mitentscheiden, diesen Zielhang. Die letzten, ich würde sagen, 15 Fahrsekunden hat man dann doch im Blick. Ist ganz cool. Das heißt, bei nicht so vielen Abfahrten, ich denke da an Wengen, wo die Tribüne, ich war noch nie in Wengen, aber wo die Tribüne im Ziel eigentlich genau ums Eck ist, du siehst eigentlich überhaupt nichts, schaust nur auf der Leinwand zu, in Wengen natürlich diese Naturtribüne am Gegenhang da bei Hundschopf, das ja, aber auch in Gröden zum Beispiel schwierig, ja gut, Kitzbühel, da sieht man schon was, das kennst du auch aus eigener Erfahrung, ein bisschen zumindest, aber ja, also deswegen finde ich, eignet sich St. Anton ganz gut. Das einzig Blöde war, dass es auch abfallend war im Ziel. Das heißt, da wo der Zielbereich war, dann gibt es ja so rein quasi. Es gibt einen inneren Bereich, wo sich die Athletinnen dann umziehen können, wo sie sich sammeln können, wo sie das Rennen dann verfolgen. Dahinter gibt es dann wieder von einer Absperrung getrennt einen schmalen Kanal quasi für Medienleute. Und dann dahinter beginnt, ist nochmal ein Zaun und dort beginnt dann quasi der Bereich, wo die Zuschauer stehen können. Und der war halt vom Niveau her ein bisschen weiter drunter. Das heißt, die haben eigentlich nichts gesehen, weil es geht halt bergauf. Und das hat mir ein bisschen leid an, weil wir sind denen ein bisschen im Weg gestanden. Die haben dann auch nicht auf die Videowall sehen können. Und dann haben die uns gesagt, ob wir nicht woanders hingehen können. Aber wir haben das Rennen halt auch schauen müssen. Also es hat uns voll leid an, aber irgendwie nicht so geschickt gemacht, ja. Es gibt zwar auch eine kleine Tribüne, Stehtribüne, in St. Anton, ja. Aber das war vielleicht ein bisschen unglücklich. Und sonst so, ja, 4.500 waren pro Tag da. Also würde sagen, überschaubar, gemütlich, ja. nicht so gigantomanisch wie manche andere Weltcuporte, vor allem in Österreich. In Sölden sind dreimal so viele oder mehr als dreimal so viele vor Ort. Klein, aber fein. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Das klingt gut. Wie nah kommt man denn? Also ich war auch schon bei Speedrennen, fand es da aber tatsächlich immer ein bisschen schwierig. Klar, ich hatte natürlich auch die Big Shots mit Kitzbühel oder Olympische Spiele. Mhm. Fand da den Zugang immer relativ schwierig. Also arbeitstechnisch hat es mir direkt, was das Rennen angeht, relativ wenig gebracht. Na klar, es ist für uns auch immer eine gute Möglichkeit, um zu netzwerken und Material einsammeln, so nennen wir es, für künftige Großereignisse. Ich meine, die alpine Ski-WM, es fühlt sich noch überhaupt nicht so an, aber die ist echt super nah. Gell? Also gefühlt sind wir im Vorhof des Saisonhighlights. Weiß ich nicht. Ist es dann in so einem kleineren Rahmen, wie jetzt in St. Anton, ist es da dann auch leichter für dich, direkt mit den Athletinnen in Kontakt zu treten?
Auch deswegen bin ich hingefahren, um ein bisschen Material schon für die Ski-WM zu sammeln. Und das hat geklappt, ja, das war gut. Das erste Abfahrtstraining hat am Donnerstag stattgefunden und da gab es keine Bilder, keine Übertragung, auch nicht auf der Videowall, ja. Jetzt habe ich mir dann gedacht, okay, schade, es gibt anscheinend überhaupt keine Bilder und du musst alles, was die Athletinnen dann sagen, für bare Münze nehmen. Wenn da jetzt eine gesagt hätte, ja, ich habe stehen bleiben müssen, weil ein Reh über die Piste gelaufen ist, aber dafür sind die 1,5 Sekunden Rückstand eh ganz okay, hätte man das einfach quasi glauben müssen. Also man hat da keine Chance gehabt, irgendwie nachzufragen. Und dann habe ich aber am Abend im OF gesehen, dass die sehr wohl Bilder hatten. Also die haben dann da doch mitgefilmt. Also die, verstehe ich nicht ganz, warum man das dann nicht zeigen hat können. Ein bisschen schade. Vor allem, ja, wäre halt auch, da waren noch sehr wenige Zuschauer auch. Es war schon eher nur wirklich ein Probelauf, eine Generalprobe im wahrsten Sinne. Am Freitag dann das Abschlusstraining ist abgesagt worden, weil es geschneit hat, weil die Piste nicht ready war. Und das hat dann dazu geführt, dass es vom ÖSV nochmal einen Medientermin gegeben hat im Mannschaftshotel. Und da habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit bekommen, ein Interview mit Conny Hütter zu führen. Das ist schon im Hinblick auf die WM passiert. Habe ich gesagt, hey, wenn wir das jetzt irgendwie heute hinkriegen, dann nerv ich auch nicht mehr vor der WM. Und dann habe ich das, was ich brauche und so ist es. Und das war auf jeden Fall hilfreich. Und auch so andere Kleinigkeiten. Ja, ich glaube schon, dass St. Anton sicher noch ein bisschen leichter ist. Kommt immer darauf an, wie viele Medien vor Ort sind. Und das war eben vielleicht dann dort ein bisschen einfacher. Ich habe mit Federica Brione kurz ein paar Worte wechseln können, auch für eine ganz andere Geschichte, auch schon im Hinblick auf die WM zum Beispiel. Ich hab der Linze Won eine Frage stellen können, da ist es dann wirklich am engsten geworden. Da ist auf einmal von hinten auch noch ordentlich angeschoben worden und gedrückt worden. Das war dann auch eine kleine Menschentraube an Medienleuten. Linze Won dann auf Deutsch eben auch 2 Minuten Fragen beantwortet für die schreibende Presse. Und ich habe ja dann auch eine Frage unterbekommen quasi. So nah habe ich es dann immerhin geschafft. War schon ganz cool, ja. Habe es ja auch journalistisch nicht erlebt. Ich war da noch nicht Sportjournalist, wie sie aufgehört hat. Also ja, war schon spannend, sie auch zu beobachten. Und sonst kommst du schon sehr nah dran. Also ich hätte da durchaus auch noch mehr machen können. Kira Weidle-Winkelmann ist da durchaus herumgerannt und ja, wenn ich die angesprochen hätte, ich habe jetzt nichts aktiv quasi gebraucht von ihr, war ja ein gutes Wochenende von ihr, Emma Eicher auch gesehen, ja, die kriegt man dann schon ganz gut und das ist ganz hilfreich und vor allem, wenn ich dann auch noch quasi die Pressereferenten von den einzelnen Nationalteams kennen oder, wobei es muss gar nicht sein, der Italiener, dem habe ich kurz quasi kurzen Blickkontakt gehabt, hab ihm gezeigt, dass ich mit der Federica kurz reden will und er hat mir das eingefädelt. Also das funktioniert wirklich problemlos. Das ist ganz angenehm. Insofern war das auf jeden Fall auch schon aus journalistischer Sicht hilfreich und gut, dass ich dort war, finde ich. Ja.
Schön, ja, dann erzähl doch. Lindsay won. Also,
Ja.
boah, machen wir zum Thema. Du darfst anfangen. Wie hast es denn sie erlebt? Diese Leistung, wow, reden wir gleich drüber. Da muss ich auch noch ein bisschen Abbitte leisten. Aber
Ja.
ja, du warst vor Ort, du hast das miterlebt und das ist ja jetzt so ein bisschen ein portioniertes Comeback, aber es fühlt sich an wie das wirklich wahre, richtige Comeback. Oder täuscht es von außen?
Ja, also es war ja die erste Abfahrt seit ihrem Comeback, ja, das auf jeden Fall. Also sie sagt, da fühlt sie sich wohler. Dort ist sie Sechste geworden, im Super-G dann Vierte. Sie war zweimal ziemlich ungläubig im Ziel. Liegt auch daran, dass sich alle nicht gut gefühlt haben während der Fahrt. Durch diesen Neuschnee war es weich, aber du hast dir bei keiner Kurve sicher sein können, wie viel Feedback du bekommst, ob du da jetzt einsinkst oder ob doch nur die oberste Schicht weich ist und drunter hart. Das hatte unter minus 10 Grad eigentlich. Da hat sich niemand gut gefühlt und deswegen war sie recht überrascht über ihre Fahrt. Was mir aufgefallen ist, ist schon, dass gefühlt, wenn Lindsay Vonn auf der Strecke ist, alle dorthin schauen. Da richtet sich keiner die Skijacke nochmal zurecht oder zieht sich die Schuhe aus, sondern da schauen wirklich für diese 1,15, 1,20 alle auf die Video-Wall. Mehr als irgendwie sonst, als bei Startnummer 30 und 33, ja, sondern bei der 32 am Samstag, bei der 31 am Sonntag haben sie ganz genau hingeschaut. Und ja, dann kommt sie da ins Ziel, Lindsay Vonn. Es sind wirklich viele begeistert von ihr und viele, viele Zuschauer, viele Fans wollen ein Foto mit ihr, wollen Autogramme von ihr. Es gab da wirklich dann auch zwei Sicherheitsleute, die ihr quasi dann nicht von der Seite gerückt sind, zu Beginn zumindest, sogar in diesem abgesperrten Bereich. Also sogar dort haben sie irgendwie geschaut, hey, falls da irgendwer auf blöde Gedanken kommt, dass da nichts passiert. Aber ja, der Hype ist real, ja. Obwohl es so ein beschaulicher Weltcup ist, sage ich jetzt einmal, hat man das durchaus gespürt. Ihre Leistungen sind natürlich ja unfassbar. Sie sagt, sie ist gar noch nicht am Limit. Man sieht, dass wahrscheinlich, wenn Lindsay Vonn mit 90% ihrer absoluten Leistungsfähigkeit fährt, da auch eben an der Weltspitze dran ist. Für mein bescheidenes Empfinden fährt sie teilweise noch aufrecht, da sieht man das vielleicht, aber sie sagt selber, ihr fällt es irrsinnig leicht, die perfekte Linie zu finden. Also das dürfte schon flutschen, das dürfte schon funktionieren, ganz automatisch. Da hat sie überhaupt kein Problem. Von der Form her meint sie, ist noch Luft nach oben. Also sie hat anscheinend irgendwas in sich, wo sie fühlt, früher war da noch. War ich das noch mehr gewohnt? Es ist noch immer gewissermaßen ein Herantasten. Sie hat noch so circa 10 Abfahrtstage trainiert, ja, vor diesen Rennen. Sie war ja vor diesem Weltcup-Wochenende in St. Anton, hat sie Urlaub auf den Bahamas gemacht, hat dann davon noch erzählt, auch nach dem Training am Donnerstag einmal. Die war im Warmen, während andere sich irgendwelche Hänge suchen, wo sie in den in den Weihnachtsfeiertagen trainieren, was sicher gar nicht so leicht ist, weil das touristisch intensive Zeit ist. War sie am Strand, herrlich, ja. Und trotzdem funktioniert es. Also dieses Gefühl, dieses richtig einschätzen können, welche Linie schnell ist, das hat sie irrsinnig schnell wieder gehabt. Und jetzt, man muss wirklich nach diesem Wochenende sagen, ihr ist jetzt absolut alles zuzutrauen. Die ist ja schon wieder, wenn du dir die Wertungen anschaust, ist sie in beiden Speed-Disziplinen, glaube ich, schon in den Top 15 der Welt. Also es ist ja unglaublich. Es ist Wahnsinn, obwohl sie in Beaver Creek nicht gefahren ist. Nicht? Ja, also der Hype ist real. Es ist auch irgendwie für mich als Journalist wirklich beeindruckend, das mitbegleiten zu können. Man merkt auch, wenn es passiert, dass da was Besonderes gerade passiert. Es fühlt sich irgendwie, ja, ist eh ein bisschen so ähnlich wie beim Hirschfänzelten, muss ich schon sagen. Es ist dann schon so ein bisschen ein Gefühl in der Luft, das ganz schwer zu beschreiben ist, aber man merkt, dass da irgendwas gerade passiert, was großartig ist, ja. Und es macht Spaß. Sie spielt da komplett mit. Sie ist relativ schnell dann quasi umgezogen und geht relativ schnell mal zu jeder TV-Station und macht da irrsinnig sympathische Interviews und spricht unfassbar gut Deutsch nach wie vor. Also ja, das ist ja auch sehr beeindruckend. Mittendrin merkt man dann auch mal, okay, es ist ja gerade ein bisschen zu viel, aber dann fürs nächste Selfie lächelt sie doch, strahlt sie doch wieder. Dazwischen gibt sie sich kurz ein paar Pausen vielleicht, aber ja. Und was mir noch aufgefallen ist, gefühlt, sie ist schon, also wenn es dann leicht abschüssig ist, du kennst es ja, wenn so Skiprofis dann in Skischuhen sind noch und es geht ein bisschen bergab, dann lassen sie sich meistens auf so Skischuhen runterrutschen. Sie ist da sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ist mir auch bei der Nina Ortlieb aufgefallen, die Beinverletzungen hatte, mehrere schwere in letzter Zeit. Die ist da sehr vorsichtig und quasi, ich will nicht sagen humpelt da runter, aber ist da eben sehr, sehr bedacht, wird teilweise auch gestützt von Leuten. Da merkt man dann ein bisschen, dass irgendwas, dass sie halt nicht so ein junger Hupfer ist, ja, wie andere, die da sich nichts pfeifen wie eine Emma Eicher, die da runterrutscht. Und genau, das ist mir irgendwie noch aufgefallen, das war noch eine Beobachtung. Aber ja, tut dem Ganzen sehr gut. Merke es auch beim Standard, dass da diese Geschichten zu diesen Rennen, wo Lindsay Vonn mitfährt, deutlich besser gelesen werden als andere. Also ja, sehr, sehr cool, dass sie wieder da ist. Es funktioniert wirklich irre.
Ja, bin sehr überrascht, dass das so gut funktioniert. Also
ja, voll.
Die Ergebnisse, das ist ja schon irre, gell? Also nach so einer langen Zeit, mit der Vorgeschichte, mit den wenigen Trainingskilometern, Möglichkeiten. Wow. Und ja, erinnert euch zurück, Oktober. Da war ich einer von, inzwischen sehr, sehr vielen, der das sehr kritisch gesehen hat. Ich habe das eigentlich für eine Marketinggeschichte gehalten, nach viel Geltungsdrang, und ich hatte es mir einfach rein sportlich, körperlich nicht vorstellen können, dass das funktioniert und dass sie da irgendwie irgendwas sucht, um sich wieder ins Spiel zu bringen über die Hirscher-Geschichte. Und ja, dann springen wir so ein bisschen auf den Zug auf. Wer die Saisonvorschau gehört hat, also hat es damals ja auch betont, ich verlasse hier teilweise eine journalistische Ebene. Mir war es in echt allen Belangen zu viel. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass sie das so hinkriegt. Und ja, der Tag ist gekommen. Also ich muss da wirklich jetzt eingestehen, dass ich das komplett falsch eingeschätzt habe. Einmal, was die sportliche Ebene angeht. Und andererseits auch, was du sagst, du warst jetzt natürlich auch vor Ort, aber ich sehe es natürlich auch in vielen Interviews und in ihrem Auftreten. Auch das ist anders, als ich es eingeschätzt hatte. Also, ja, muss ich sagen, bin ich komplett daneben gelegen. Nach dieser Vorschau hat mich eine persönliche Nachricht erreicht bei X. Und ja, Lindsay Vonn hatte mir geschrieben. Und ich zitiere jetzt mal, your recent podcast was Darf ich vorlesen, Lukas, wenn du dazwischen lachst? Ja, ich weiß. Ja. Hat damals für viel Wirbel gesorgt, ja. Vor allen Dingen bei uns beiden. Ich habe gedacht, komm, halt's mal zurück. Aber okay, heute ist der Tag gekommen, an dem ich mich entschuldigen muss. Ich muss Abbitte leisten. Und ich zitiere: Your recent podcast was disappointing, to say the least. You are entitled to your opinion and I won't debate you, because you clearly already have your mind set on who I am. But I won't forget it. Have a great winter. Und da hatte Linse vollkommen recht.
Wie
Ich
läuft
war,
dein Winter so?
naja, der Winter ist bisher eigentlich gut, ja. Ich mache den aber auch nicht von dem abhängig, was mir Linse von schreibt. Also danke, Linse. Ich habe bisher einen great winter, aber muss ihr eingestehen, dass sie natürlich mit ihrer Nachricht da auch vollkommen recht hatte, dass sie mir überhaupt geschrieben hat. War ich ein bisschen irritiert. Sie hatte also unseren Podcast gehört und ja, das war eine klare Nachricht an mich und ja, steht so ein bisschen stellvertretend. Es gab unfassbar viele Kritiker, zu denen ich gehöre, und die das echt als Schmarrn und Selbstdarstellung und als völlig irre, und das sind ja noch ganz andere Begriffe gefallen, die das so abgetan haben. Und jetzt muss man Stand heute feststellen, sie hat es uns allen gezeigt, dass es in ihrem Alter, nach so einer langen Pause, mit den gesundheitlichen Risiken, die sie auch eingeht, dass sie es trotzdem hinbekommen hat. Und deswegen allergrößten Respekt. Ja, ist krass zu sehen. Und da geht man natürlich auch, obwohl ich gesagt habe, ja klar, da verlasse ich so ein bisschen die journalistische Ebene, aber mei, wenn wir hier einen Podcast über Ski-Alpin machen und das unser Beruf ist, ist es natürlich nicht immer voneinander trennbar. Und ich glaube, was ich ein bisschen unterschätzt habe, und das sieht man jetzt auch nicht nur an ihr, sondern Lauren Mazuga, dieser Fischerhut, den sie aufzieht.
Weltklasse.
Weltklasse, absolut. River Radames mit der Tigerfrisur. Michaela Schifrin, die hatte auch schon immer wieder so Momente, wo sie einfach anders ein bisschen agieren, als wir das im europäischen Wintersport so von den Typen, die wir hier haben. Da gibt es ganz wenige Ausreißer. Ja, die mal ein bisschen extrovertierter sind. Ansonsten ist der Wintersport, wie wir ihn aus unserem Sprachraum kennen, Deutschland, Schweiz, Österreich, der ist von den Typen her relativ ähnlich. So, und da habe ich dann echt ein bisschen mir auch Gedanken gemacht, zu diesem Thema, dass ich es extrem riskant weiterhin finde. Und ich glaube, da wird sie mir auch nicht widersprechen. Sie ist 40 und hat halt dieses künstliche Knie. Ich glaube, das ist eher auf einer faktischen Basis. Wozu ich mich aber habe echt hinreißen lassen, ist dieses Drumherum größer zu machen, als es vielleicht gerechtfertigt ist. Mit dieser eurozentristischen Sichtweise, die ich auf den Wintersport habe. Und dieser Showfaktor, der ist im US-Sport halt per se anders, der wird anders gelebt, als es bei uns der Fall ist. Wir haben vor kurzem über American Football zum Beispiel gesprochen. Gratulation, Baltimore Ravens waren es, oder?
Yes, yes,
Lukas?
yes, tut sehr gut,
Ja,
ja.
tut sehr gut. Und jeder, der auch US-Sport und so weiter verfolgt, das ist halt kulturell eine andere Ebene, wie man an den Sport auch rangeht. Ist auch nicht bei jedem so, aber so als in der großen Wahrnehmung ist dieser Showfaktor dort halt mehr implementiert. Und vielleicht hat es mich echt auch ein bisschen gestört, dass so dieses, ach Gott, jetzt kommt sie wieder und macht hier wieder dieses große Tamtam und da und dies und das. Aber das ist halt, gehört dazu, so. Und wenn man so auch sozialisiert wird und das so die Art ist, wie ich mich im Endeffekt auch präsentiere und das für sie ganz normal ist, was für uns halt eher extravagant ist, weil wir eben diese relativ nüchterne, sachliche Herangehensweise gerade an den Wintersport auch haben. Ja, ist das ein Faktor, über den ich jetzt nachgedacht habe, wo jetzt das Lichtlein aufgegangen ist, und deswegen, ja, auch in dem Punkt war es am Ende des Tages, hat sie auch da eigentlich nichts groß falsch gemacht. Sie hat gesagt, sie hat Lust, sie fühlt sich fit, sie kommt zurück, hat es natürlich mit entsprechenden Videos, Auftritten und so, sei ihr alles vergönnt, hat sie alles gemacht, aber sie hat niemandem was getan, sie hat niemandem was weggenommen, sie fährt wieder Ski, Sie hat mega Bock drauf. Sie präsentiert sich auf ihre Art, die ich jetzt, glaube ich, eher greife. Sie hat mir da echt ein bisschen auch die Augen geöffnet. Und deswegen, ja, soll ich mich jetzt entschuldigen? Ich habe es damals so gesagt, ich habe es falsch eingeschätzt und muss sagen, Lindsay, du hattest recht, ich lag falsch. Und have a great winter. Weiterhin. Ja. Und ich kann mich tatsächlich auch daran erfreuen, was sie da zeigt und leistet und kann dafür viele Vorbild sein. Und deswegen in aller Form, ja, ich sag's dann doch, ich entschuldige mich, weil da bin ich übers Ziel hinausgeschossen und jetzt soll es auch wieder gut sein. Ich denke, ich habe Abbitte genug geleistet und habe euch da jetzt ein bisschen auch mitgenommen in meine Gedanken. Und ja, Leute, wir sind halt ein Podcast und wir reden und wir wollen jetzt nicht nur hier Fakten präsentieren, sondern ich glaube, ihr da draußen schätzt es auch, wenn wir hier mal unsere Meinungen mit einbringen. Und ich habe an manchen Punkten auch den Hang zum Emotionalen. Im Skispringen-Podcast werde ich auch der Grantler genannt. Und so bin ich halt und werde auch so bleiben. Und deswegen... Gut gemacht, Linse. Hätte ich nicht gedacht.
Sehr gut. Ja. Du hast was angesprochen, was absolut jeder, der den Skiweltcup verfolgt, auch mitfühlt. Es bleibt gefährlich und hoffentlich geht das gut. Das wünschen sich alle. Ich sehe das auch auf Repliken, auf meine Texte beim Standard. Bitte stürze nicht. Ist halt irgendwie ein komischer Wunsch oder komische Aufforderung, weil es kann eben die Besten der Welt auch treffen. Wir wissen nach wie vor nicht keine großen Details über Cyprien Sarrazin, der mit der beste Speedfahrer im vergangenen Winter war. Du hast angesprochen noch, ja, also ich finde ja, du bist nicht der Einzige, der das falsch eingeschätzt hat, das kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Was noch ein bisschen mitspielt, ist, finde ich, dass wir beide zu diesem Zeitpunkt auch diese Unwissenheit, die bei uns beiden geherrscht hat, über diese Prothese, die sie hat. Wir haben ja geglaubt, also ich habe das damals so geglaubt, da ist beim Oberschenkel und beim Unterschenkel abgeschnitten worden und da dazwischen ist ein ganzes Gelenk eingebaut worden. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird so auch nicht funktionieren. Es ist eine Teilprothese, es ist auf dem Außenrand quasi ein Teil Titan, der da jetzt so perfekt sitzt, dass sie keine Schmerzen hat, keine Schwellungen hat und dass das wieder möglich ist. Man merkt ihr wirklich diese Freude an. Das kann ich auch sagen. Diesen Spaß an diesem Sport, den vermittelt sie. Und weil du auch noch gesagt hast, du hast das für einen Marketing-Gag gehalten, ich will jetzt nur auch noch sagen, an diesem Wochenende hat sie jetzt im ZDF dann doch gesagt, sie wird das mit ein paar Wodka Red Bulls feiern. Also ganz so ist es natürlich nicht. Sie dankt auch hier unterschwellig ihren Partnern, die ihr das alles ermöglichen, das auf jeden Fall. Und was mir noch aufgefallen ist, sie spricht dann darüber, dass sie auch für die Leute in Los Angeles gefahren ist, die betroffen sind von diesen Waldbränden dort. Ihre Schwester wurde aus ihrem Haus evakuiert. Das hat sie irgendwie kurz vor dem ersten Training in St. Anton erfahren. Lindsay Vonn hat dann erzählt, dass sie selbst auch ein Haus besitzt dort in der Gegend und dass das auch ziemlich knapp dran ist an diesem an diesem Gebiet, wo diese Brände herrschen. Und sie hat gesagt, sie hat einige Freunde, die wirklich alles verloren haben. Und sie hat dann versucht, quasi einen größeren Sinn noch in ihrer Fahrt zu sehen und hat gemeint, na, wenn ich schon einmal da bin, dann soll das jetzt quasi auch Sinn machen, dass ich da fahre. Und irgendwie, das ist dann halt, wie auch immer so ein Sporthirn dann funktioniert, aber es ist halt eine Geschichte, die sie sich in ihrem Kopf auch überlegt und so auch nochmal zusätzlichen Ansporn gewinnt, finde ich sehr beeindruckend. Ich finde auch, wenn du das jetzt als Österreicherin gesagt hättest, irgendwas Vergleichbares, du hättest sofort die Meldung, magst du nicht lieber nur auf den Sport konzentrieren und fokussieren, meine Liebe? Ja, also bei allem, was recht ist, ja. Oder der denkt schon wieder der denkt ja an ganz andere Sachen und nicht an den Sport. Also das ist auch ein ganz großer Unterschied, finde ich. Sowas kennt man auch von Michaela Schifrin, die zum Beispiel vor ihrem anstehenden 100. Weltcup-Sieg irgendwie gemeint hat, ja, ich will das verknüpfen mit einer Charity-Aktion, wäre cool, wenn wir das schaffen, dass dann Leute für einen guten Zweck spenden könnten und dann ist es auch wieder ein, ich fahre nicht für mich, für meinen 100. Sieg, sondern weißt was, wir machen da was ganz Großes und wenn ich das schaffe, freue ich mich ur, weil dann kommt da Geld zusammen und ich, also es ist halt dann noch für einen größeren Zweck, ja. Und wenn du das irgendwie bei uns machen würdest, also ich bin mir sehr sicher, dass dann solche Gedanken auch kommen. Magst du dich nicht irgendwie mehr auf den Sport konzentrieren, ja? Na. Ja, sportlich wirklich beeindruckend, bemerkenswert. Sie ist 40 Jahre alt. Wir haben Federica Brignone, die am Samstag die Abfahrt gewonnen hat, mit 34 als Rekordhalterin im Weltcup, was das höchste Alter einer Siegerin betrifft. Sowas hat es noch nicht gegeben. Auch sowas mit so einer Prothese hat es noch nie gegeben. Ich habe jetzt heute gerade noch dem Novak Djokovic zugeschaut, wo der Andy Murray in der Box sitzt, bei dem, der den in Australien trainiert. Der hat mit Hüftprothese Tennis gespielt. Da hat man davor auch nicht geglaubt, dass das funktionieren kann. Es braucht solche Vorreiter auch und es ist eine irrsinnig coole Geschichte. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zum 17. Mal heute gesagt. Aber genau, na, sehr cool. Platz 6 in der Abfahrt, Platz 4 von Lindsey Vonn im Super-G und ja, die ist ernsthafter Kandidatin, dass in Saalbach zumindest zu den Kandidatinnen zählt, die eine Medaille dort holen können. Ja, das kann man so sagen. Und jetzt geht's nach Cortina, ja, am Wochenende. Da finden nächstes Jahr die Olympiarennen statt. Sie liebt Cortina auch, hat dort allein im Super-G 6-mal gewonnen. Also ja, das wird auch ein ganz wichtiges Wochenende, glaube ich, für Lindsey Vonn, weil ich glaube, das ist auch Teil des bisschen größeren Plans auch von ihrem Comeback-Projekt. Ja, Federica Brignone hat gewonnen, habe ich schon erwähnt, am Samstag vor Malorie Blanc mit der Startnummer 46 aus der Schweiz. Wahnsinn. 22 Jahre alt. Vor 11 Monaten noch hat sie sich das Kreuzband gerissen. Und hat ein irrsinnig schnelles Comeback hingelegt. Es war in ihrem zweiten Weltcuprennen jetzt. Sie war schon im Training am Donnerstag gut, da hat man das noch nicht so ernst genommen, weiß nicht. Aber sie hat da schon angedeutet, dass sie diese Strecke ja gut beherrscht und ist da tatsächlich im dritten Sektor die Bestzeit gefahren sogar und hat sich da, ja, hat sich da auf Platz 2 geschoben. Bei der letzten Zwischenzeit ist es sogar in Führung gelegen und ist dann erst quasi unten von Brignone abgefangen worden. Herrlich. Und auf Platz 3 Ester Ledezka, ich würde auch sagen, eine besondere Freundin von uns oder zumindest von dir auch. Du hast sie ja in Erinnerung noch von ihrem Olympiatriumph damals in Südkorea. Die ist irgendwie auch also nicht loszubekommen klingt so böse, weil wer will sie schon loswerden? Na, ich will eh nicht. Aber sie ist irgendwie, sie taucht immer wieder dort vorne auf. Herrlich. Fährt nach wie vor doppelgleisig Snowboard und Ski Alpin und mischt damit. Ja, Wahnsinn. Ja, und im Super-G Lauren Masuga, Premierensieg mit 21 Jahren. Und mit einem unfassbar geilen Outfit. Ich habe geschrieben beim Standard so auf die Art, die Lauren Masuga, die wird sogar im Ellipelli bei der Darts-WM auffallen, so ausgefallen ist ihr Outfit, Fischerhut, Weltklasse, Skihose noch mit Stars and Stripes versehen, herrlich. Ja, sie hat Stefanie Venier den Sieg weggeschnappt im Super-G und hat da mit 68 Hundertstel Vorsprung gewonnen, also richtig deutlich. Und Federica Brignone ist der Dritte geworden. Ich muss noch sagen, bei Lauren Masugas Fahrt hat wirklich die Sonne gescheint und das hat es bei vielleicht drei, vier Läuferinnen getan. Aber eben auch bei Steffi Venier, die zweite geworden ist, obwohl sie zwei, drei Fehler hatte. Also das war keine fehlerfreie Fahrt. Und die hat sie fast am allermeisten gewundert. Die hat ja wirklich so die Schultern gehoben, die Arme gehoben. Hey, was ist da los? Wie kann das sein, dass ich Bestzeit gefahren bin? Ist dann von Masuga noch abgehängt worden. Und was mir bei der Masuga dann noch aufgefallen ist, auch ist, wie die das dann feiern. Die gehen dann zurück ins Teamhotel und dann haben sie ihr noch ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Instagram, Tobias, aber sie haben ihr eine Kette aus Würstchen umgehängt. Also es hat wirklich wie so lauter Frankfurter, mit der es dann rumgerannt. Sie hat ein Aperol Spritz in der Hand gehabt und natürlich noch einmal einen anderen Fischerhut, glaube ich, einen Knallorangen und absolut alle US-Amerikanerinnen haben sie fotografiert und auf Instagram Fotos und Videos geteilt von ihr. Richtig herrlich. Und das ist mir dann noch irgendwie der Gedanke gekommen. Ich glaube, dass dieses US-Team auch, dass also das wirkt halt von ganz weit außen, ne? Überhaupt keine Einblicke habe ich da, aber dass die halt wirklich da quasi als gute Freundinnen durch Europa reisen und diese Rennen bestreiten. Was ich glaube, dass da im ÖSV-Team zum Beispiel nicht jeder mit jedem absolut so gut Best Friends befreundet ist, wie das bei den USA ist. Ja? Ist, glaube ich, nochmal eine andere Struktur auch, weil in den USA musst du quasi mal selbst dafür sorgen, dass du gut Skifahren kannst. Du musst selbst quasi dich ein bisschen organisieren, dass du bei Rennen mitmachen kannst, die dich dann für ein Weltcup-Team quasi empfehlen. Ich glaube, es ist schon grundsätzlich ein bisschen anders aufgebaut als zum Beispiel in Österreich, wahrscheinlich auch in der Schweiz, wo du vielleicht über Skigymnasien irgendwie auffallen kannst. Ja. Aber vielleicht ist das auch deswegen ganz anders, dass man da... Was ich glaube, ich sagen will, ist, ich glaube, im US-Ski-Team denkt man sich weniger, dass die Kollegin auch eine Kontrahentin ist, als das vielleicht in größeren Verbänden passiert. Ja? Das ist irgendwie noch so ein Gedanke, der mir gekommen ist an diesem Wochenende. Glaubt, da ist was dran, ohne dass ich das jetzt hieb- und stichfest beweisen kann. Ja? Das muss ich schon sagen.
Ja, ist ja eine ähnliche Ebene, wie wir es vorhin hatten. Also wird ja auch oft darüber gesprochen, dass diese Neidkultur bei uns einfach irgendwie ausgeprägter ist, als es in den USA ist. Also klar, aber ohne detaillierte Einblicke zu haben. Ja, aber es wirkt halt wie so eine Truppe, die sagt, ha, wir gehen mal zum Skifahren und haben dann coole Après-Ski-Party und machen da unser Ding und findet natürlich auf unfassbar hohem Niveau statt. Und ja, wenn du dir jetzt diesen Alterskontrast ansiehst, also Lindsey Vonn Jahrgang 84, Lauren Masuga Jahrgang 2002, da hast du gerade ein bisschen durcheinander gewürfelt, weil eine Mallory Blanc, die ist die 21-Jährige, die aber erst am 6. Januar 21 wurde, also die ist eigentlich gefühlt noch 20 und Lauren Masuga war die 22-Jährige, aber es ist ja wirklich krass, also welche Altersstrukturen du da drinnen hast und zu sehen hast und sowohl für die Schweiz als auch für natürlich Team USA ist es krass zu sehen, dass du hier einmal eine Gewinnerin hast und einmal eine Zweitplatzierte und wow, was gibt's Cooleres als zu sehen und zu wissen, so hey, wir haben sowohl noch ein paar ältere Damen dabei, die unsere Leistungen holen, aber es kommt da auch was nach, das absolutes Potenzial hat, Dinge zu gewinnen und es wird im Ski Alpin nie so sein, dass du immer Laborbedingungen hast und du musst gute Bedingungen haben, dann musst du aber halt auch nutzen. So, und das haben sie letztlich beide getan und ja, wieder ein frischer Touch und zieht sich ja jetzt auch bei den Damen so richtig angekommen, zieht sich ja durch die ganze Saison. Also was wir da an verschiedenen Leuten haben, die gewinnen oder aufs Podium fahren, finde ich echt auffällig in dieser Saison. Also es ist keine Saison der Seriensieger, sondern es ist unfassbar unberechenbar. Justin Merizier, Alex Simonet, Möller kommt daher, jetzt Lauren Masuga, Mallory Blanc, ja, Poppy, über den sprechen wir nachher noch. Also cool, verrückt und macht's super interessant und super spannend, wirbelt viel durcheinander und führt natürlich auch am Ende des Tages dazu, um nochmal zu Brignone zurückzugehen, dass du als arrivierte Athletin in dem Fall, du musst konstant, echt, wenn du konstant gut Top-Resultate lieferst, spült es dich nach oben. Und sie ist jetzt die Top-Nummer 1 Anwärterin. Stand heute, 13. Januar, ja, geht noch ein bisschen, aber die WM zählt nicht mit rein. Also da fallen dann im Endeffekt auch schon 2 Wochen weg. Ja, so gewinnt man Gesamtweltcups. Also, die schreibt 160 Punkte an. Sophia Gotcha, die mit ihr auf Augenhöhe war, die schreibt 0 Punkte an.
Weil sie quasi eine Kurve eigentlich, diese naja. Kehre vorm Eisfall, in beiden Rennen nicht geschafft hat. Der Abfahrt ist sie dort gestürzt, im Super-G ist sie dort an der Bande radiert. Ja, wirklich ein bemerkenswert schwaches Wochenende dann von ihr, ja.
Naja, und das bringt dich dann halt wieder in so eine Ausgangsposition, ja. Und das ist Konstanz und das bringt sie auf Platz 1 der Gesamtwertung und sie, wenn sie gesund bleibt, geht kein Weg an ihr vorbei, meiner Meinung nach. Und das wäre schon echt wieder eine Wahnsinnsgeschichte. Und ja, gut, aber es heißt ja im Fußball immer, wenn die Bayern auslassen, musst du da sein. Und wenn die Schifrin auslassen muss, musst du da sein. Und Federica Brignone wäre es in dem Fall zum zweiten Mal. Also viele Geschichten drumherum. Und ja, also echt auch coole Geschichten. Ja, und Ester Ledezka, du darfst sie halt nie abschreiben. Ja, das Rennen ist erst vorbei. It's not over until the fat lady sings. It's not over until Ester Ledezka ist im Ziel. In dem Fall kam sogar noch Mallory Blanc und ist an ihr vorbeigefahren. Aber na, niemals die Rechnung. Ohne sie machen sie hat auch ganz interessant erzählt, Ledezka. Da kam ja auch dieses Snowboard, die Erfahrungen vom Snowboard, die kamen ihr da wirklich zugute mit den Pistenverhältnissen und auch das, was du gesagt hast, dass viele, sah auch immer so aus, oh, die ist doch zu weit weg, da muss sie jetzt Zeit verlieren. Und sie hat auch gesagt, ja, sie kennt natürlich die Bewegungen und die Art dann auch zu fahren. Das hat sie im Snowboard dann tatsächlich auch mal öfter, dass sie da halt mehr improvisieren muss, mehr reagieren muss und diese Vielseitigkeit ihr da einfach zugute kommt. Und ja, da ist sie wieder. Und deswegen, ja, it's not over till Ledezka passes the finish line. Und ja, cool, krasses Wochenende. Also schön zu sehen, dass auch bei den Damen diese Dynamik drinnen ist. Und ja, Mallory Blanc war für die Schweizer da wirklich auch, gerade in der Abfahrt, war sie wirklich die da das Ding zum Guten gedreht hat, also Lara Gutberami, da sind wir, natürlich reden wir in dem Spektrum mit Federica Brignone, wenn es um den Gesamtweltcup geht, weil auch sie war letztes Jahr da, als die Schifrin-Tür aufging, aber so, ja, wird's, glaube ich, nichts, also sie ist jetzt nur knapp 100 Punkte dran an Brignone, aber es fehlen halt die Siege, das ist ganz klar. Sie ist noch ohne Saisonsieg. Sie hat letztes Jahr 8 Siege geholt. 100 Punkte pro Sieg. Da braucht man kein Mathematikstudium. Super G. Lief's auch jetzt gut. 5. Platz. Abfahrt 13. Aber wie gesagt, ja, hier gehen halt die absoluten Big Points ab. Und so schlägt das Pendel aktuell Richtung Gutberami aus. Aber wir haben letzte Woche drüber gesprochen, hey, Gotcha, once in a lifetime, wenn sie in St. Anton liefert, dann kann das Richtung Gesamtweltcup gehen. 2 Rennen später sitzen wir da und sagen, die Gotcha, das wird nichts mehr. Also, es sind noch viele Punkte zu verteilen, aber ich finde es schon ein bisschen auffällig jetzt gerade auch bei Lara Gutberami, die es gut macht, die gut fährt, aber diese absolute Topform, die sie auch letzte Saison vor allen Dingen hatte. 8 Siege, Stand heute 0 Siege. Ich denke, das ist eine klare Sprache. Ja, Corinne Sutter, 15. geworden. Auch bei ihr ist wirklich so klar, das ist alles nicht leicht mit dem Comeback. Sie tut sich da wirklich schwer. Wir sprechen ja hier von jemandem, der in beiden Disziplinen absolut on top war. Man merkt, das geht nicht so leicht. Ja. Sie tut sich im Super-G deutlich leichter. Das merkt man auch anhand der Ergebnissen. In der Abfahrt sucht sie ein bisschen den Anschluss. Jetzt schauen wir mal, wie sie es Richtung WM entwickelt, ob sie da einen Platz bekommt. Also glaube schon, dass man ihr da die Möglichkeit geben wird. Da ist natürlich, jetzt hat Mallory Blanc gerade bei den Schweizerinnen, die hat da jetzt echt eine neue Dynamik reingebracht, weil der 2. Platz heißt automatisch, die Liqui-Moly-WM-Norm ist für die Abfahrt, ist auf jeden Fall geknackt. Und ja, da stehen 4 Plätze zur Verfügung. Es gäbe einen 5., wenn Jasmin Flori als Titelverteidigerin antreten kann, ist sie gesetzt. Der läuft dann aber läuft dann unabhängig vom restlichen Team. Und ja, da hat Mallory Blanc jetzt alle Karten hingelegt und man muss sie jetzt eigentlich mitnehmen, weil nur sie und Lara Gutberami haben die Norm bis jetzt komplett erfüllt. Michelle Giesin, Priska Mingnufer und Corinne Sutter eben sind, glaube ich, die halbe Norm bei beiden. Wenn da jetzt nichts mehr Außergewöhnliches passiert bis Saalbach, dann hat sich Mallory Blanc nicht nur aufs Podium gefahren, sondern auch zur Weltmeisterschaft und ja, dann wird man sie, denke ich, auch da fahren lassen. Spricht, glaube ich, wenig dagegen. Es war noch eine weitere Schweizerin im Einsatz, und zwar zu Hause.
Ja, stimmt.
Im
Genau.
Weltcup. Die Wendy Holdener, die war
Ja.
Vorläuferin in Adelboden.
Genau. Genau. Ja, na cool, hat dir, glaube ich,
Ja,
getaugt.
wie, also
Gute Vorbe
wem
ja.
es da nicht taugt, Ski zu fahren, der soll es bleiben lassen, bitte.
Gute Vorbereitung auf Flachau auf jeden Fall, ja. Ja, kurz ein Blick aufs ÖSV-Team in St. Anton. Stefanie Venier, beides Male die beste Österreicherin, fünfter Platz in der Abfahrt, zweiter Platz im Super-G. Damit hat sie ihr WM-Ticket so gut wie fix. Hat sich da auf jeden Fall empfohlen und ich muss sagen, sie ist so ziemlich die Einzige gewesen, die sich da an diesem Wochenende empfohlen hat, aus österreichischer Sicht. Cornelia Hütter, die ja die Leaderin ist von diesem Speed-Team, war erkältet. Da ist dann nichts gegangen. Vor allem am Sonntag war sie quasi selber enttäuscht, dass da zur Hälfte des Rennens ihr quasi dann die Kräfte schon komplett ausgegangen sind. Ja. Interessant irgendwie, ja, Ricarda Haaser, die sich jetzt insgesamt für drei Disziplinen, Kerndisziplinen mal empfiehlt. Das muss man schon sagen, Riesenslalom, Super-G, Abfahrt sogar ein Thema. Theoretisch könnte die bei drei WM-Rennen auch starten. Plus, jetzt kommt es noch dazu, dass du ja dieses Parallelrennen hast, gleich bei der Eröffnungsfeier bei der WM. Also Eröffnungsfeier wird gekoppelt an das Team-Event, Team-Parallel-Event. Und dann hast du auch noch die Teamkombis und da haben sie quasi an diesem Wochenende hat vor allem der Markus Eichner vom ÖSV ein bisschen quasi versucht, uns zu sagen, hey, schaut euch das mal an, die Teamkombi, die könnte richtig spannend werden. Was ich nicht wusste, Tobias, jeder große Verband darf dort auch mit vier Teams an den Start gehen. Also du hast nicht nur ein Team, du hast dann wirklich auch vier Plätze. Da geht es dann wirklich, ja, gibt es interessante Konstellationen. Und natürlich die Idee, die mir jetzt erst am Wochenende gekommen ist. Es kann natürlich dazu kommen, dass Lindsay Vonn mit Michaela Schifrin ein Team bildet. Stell dir das mal vor. Also, ja, das wäre eine irre Geschichte. Und ich bin mir relativ sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass Deutschland eine Medaille holt in dieser Teamkombi. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Kira Weidle-Winkelmann und Lena Dürr extrem gute Chancen haben da auf eine Medaille. Also ich sag's jetzt am 13. Jänner, Deutschland wird auf jeden Fall in der Teamkombi eine Medaille holen. Ja. Ja. Und dann hast du ja noch die Chance, ja, weiß nicht, naja, Emma Eicher, fahrt die dann beides.
Naja,
Ja.
man muss da aber schon ins Ziel kommen, oder? Bei der
Ja,
Teamkombi.
genau, ja,
Sorry,
genau.
Emma.
Na, na. Ja, genau. Und zu den Österreicherinnen sonst, ja, Nina Ortlieb, Abfahrt eigentlich gut, achte, und dann im Super-G mehrere Sekunden Rückstand, da merkt man wieder die Schwierigkeiten, die sie noch hat, in körperlicher Hinsicht. Ariane Redler, 10. Platz in der Abfahrt. Ricarda Haaser eben, 9. im Super-G, zweitbeste Österreicherin. Ja, Redler hat schon einen Podestplatz auch in dieser Saison. Ja, da gibt es schon dann ein Rennen um die Startplätze noch. Ja, wird recht interessant sein. Aber Venier und Hütter aktuell mal gesetzt. Eigentlich muss die Ariane Redler im Super-G auch mitnehmen durch ihren dritten Platz da im Beaver Creek. Ja, so viel auch die quasi die Storylines aus dem österreichischen Team. Ja, Tamara Tippler war beim Abfahrtstraining dabei. Ich habe mit ihr auch sprechen können, habe noch einen Text für den Standard auch geschrieben, die ja nach der Geburt ihrer Tochter, jetzt sind glaube ich 16 Monate vergangen, sich quasi auch ein bisschen ja, versucht zu empfehlen. Sie war nicht, also 12 Athletinnen sind im Training gestartet und sie zählte dann nicht zu den 9, die nominiert wurden. Sagt selber, ja, ich würde es mir schon erwarten und wünschen, weil ich habe 10 Podestplätze in meiner Karriere schon eingefahren. Die Jungen, unter Anführungszeichen, die wir im Team haben, so jung sind die auch nicht mehr. Ja, will man da jetzt einer Jungen eine Chance geben oder einer Erfahrenen, die schon 10-mal am Podest war? Ja, da gibt schon auch Ansprüche, Enttäuschungen. Was ich so mitbekommen habe, das Gefühl jetzt habe, also sie wird jetzt auch in Cortina dabei sein, wird dort auch Qualifikation fahren müssen und ich könnte mir vorstellen, dass es dann dort mit einer Chance klappt und dann sehen wir sie echt einmal in einem Weltcuprennen. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch noch eine Storyline aus dem österreichischen Team. Ja, und Kira Weidle-Winkelmann, 12. Platz und dann hat sie ihr Ergebnis am Sonntag halbiert sogar und 6. geworden im Super-G. Das ist doch durchaus erfreulich, oder?
Ja, und war sehr zufrieden. Also Auch der Einstieg in die Abfahrt, hat sie gesagt, sehr solide. Nach der Absage Beaver Creek war es die erste Abfahrt, die sie jetzt gefahren ist. Und ja, hab sie auch gehört danach und hat einen zufriedenen Eindruck gemacht und hat dann nach der Abfahrt gesagt, ja, und wenn es so weitergeht, werden die Ergebnisse auch besser. Hat es im Super-G da mit dem sechsten Platz geliefert. Klar, haben wir jetzt zu wenige Abfahrten gesehen, aber die Tendenz war schon letztes Jahr, dass irgendwie der Super-G ungewollt gerade in die Richtung pendelt, als wäre es ihre bessere Disziplin. Und ja, das Ergebnis von jetzt bestätigt es wieder und unheimlich wichtig für sie nach Beaver Creek, Magen-Darm. Dann hatte sie auch noch eine Knieverletzung, also das war nicht leicht. Und da jetzt so dann reinzukommen, weil Beaver Creek immer das eine ist, die Schneebedingungen, die ganzen Verhältnisse dort sind einfach nicht vergleichbar mit dem, was in Europa passiert. Und um bei einer Weltmeisterschaft in Europa dann entsprechend zu performen, muss es in Europa entsprechend gut passen. Und das war ein hervorragender Start. Und jetzt geht's nach Cortina mit besten Erinnerungen natürlich. Da war die Medaille um den Hals gehangen. Also auch hier gute Vorzeichen. Und dass sie da so gut reinkommt, unheimlich wichtig. Deswegen aus Sicht von ihr, gut, Start Nummer 1, nie leicht. Also gerade im Super-G, da die Vorfahrerin zu sein. Und das hat sie echt gut gemacht. Und deswegen mit der ganzen Vorgeschichte kann sie da durchaus zufrieden sein. Ich war echt froh, dass Emma Eicher ins Ziel gekommen ist am Sonntag, nachdem sie wieder ausgeschieden ist. Am Samstag will ich jetzt nicht weiterreden, haben wir hier oft genug thematisiert. Aber ja, da geht so eine kleine, eine feine Geschichte. Aber da ist auch für Emma, ist gerade eine Kira Weidle-Winkelmann unheimlich wichtig, dass sie da auch vorne wegfährt und das Ganze, ja, entsprechend anführt und Emma Eicher dahinter so ein bisschen Ruhe hat. Warten wir mal ab, wie sich's bei ihr weiterentwickelt, worauf man den Fokus legt. Aber wie gesagt, hatten wir hier schon oft genug. Anna Schillinger hat ihr Debüt gegeben im Weltcup. Ja, 46. ist sie geworden in der Abfahrt, genau, und leider ausgeschieden im Super-G. Jahrgang 2001. Das sieht man aber auch. Hm? Wir haben jetzt vorhin von Mallory Blanc, Jahrgang 2004. Wir haben von Lauren Masuga, 2002er Jahrgang gesprochen. Das ist 2001er Jahrgang. Sie ist eigentlich jünger. Sie ist älter als die anderen. Und da redet man jetzt schon davon, okay, sie gibt ihr Debüt und sie braucht Zeit und muss da reinkommen und reinfinden. Es ist so ein bisschen die Herangehensweise im Deutschen Skiverband, dass man auch die Talente erst so ranführt und rantastet. Andere Nationen, die natürlich auch andere Quantitäten zur Verfügung haben, gehen da früher rein, sagen auch die Jungen, ab, los in die Abfahrt, ab, los in Super-G, egal ob du 20 bist oder 23. Und ja, beobachten wir mal. Kein Thema für heute, wir haben noch genug im Blick, sondern ja, wollte ich nur mal angemerkt haben. Genau. Soll ich gleich mit den Herren weitermachen und wir switchen nach Adelboden oder hast du noch was zu St. Anton?
Nein, nur, dass ich jegliche aufblasbaren Gadgets vermisst habe in St. Anton. Das Einzige, was ich gesehen habe, war eine riesige Box an Müsli-Riegeln. Spar-Müsli-Riegel, glaube ich. Aber es ist halt auch ein viereckiger Karton, also überhaupt nicht kreativ. Aber in Adelboden, ich habe zwar wenig gesehen vom Slalom, weil es so stark geschneit hat, aber war da nicht bei der Einfahrt im Zielhang ein Riesenhelm von Ochsner Sport? Ich glaube wirklich, genau da in der Kurve, herrlich, wirklich herrlich. Also gefällt mir sehr. Ochsner Sport, beste Marke, super Idee.
Ich bin ja immer noch beim Parmesan-Leib von Madonna.
Ja, stimmt. Die sind ein echter Klassiker. Na, herrlich.
Absolute Klassiker. Jo, Adelboden, machen wir weiter. Erstmal die Verlegung, dass man gesagt hat, wir switchen zwischen Slalom und Riesenslalom, das heißt Slalom am Samstag statt am Sonntag und umgekehrt. Absolut richtige Entscheidung. Also das war echt eine krasse Nebelsuppe da am Samstag. Ich glaube, da hättest du keinen Riesenslalom austragen müssen, der ja wirklich echt lang ist. Also es ist ja nicht, wir kennen kürzere Riesenslaloms und der in der Länge auf dem Hang bei dem Nebel, glaube, das wäre sich nicht ausgegangen. Also da haben sie Veranstalterseite alles richtig gemacht, wie sie so unfassbar viel richtig machen bei diesem Weltcup. Der Hang ist sensationell, diese Einfahrt in diesen Kessel, in diesem Stadion. Und da werden alle empfangen, wie wenn es die Helden der Kindheit wären. Kann hier nur echt schwärmen. Was in Adelboden abgeht, ist unfassbar gut. Ganz großes Kompliment. Das ist Ski-Weltcup. Das ist Begeisterung. Und auch deswegen verfolgen wir den Sport, glaube ich, und machen das hier, weil es genau solche Events dann immer wieder gibt. Und ja, sportlich, ja, deswegen, du hattest vorhin schon so ein bisschen angeteasert, mich packt dieses Slalom einfach. Das sind so viele Typen dabei, da sind so viele dramatische Wendungen dabei. Da hast du einen Albert Popov, der plötzlich in Madonna gewinnt. Völlig irre. Da werden so viele Geschichten geschrieben. Ich war letzte Folge schon nah dran, mit dir ein bisschen drüber zu diskutieren. Was ist denn mit Braten? Mit Lucas Pinheiro Braten? Kommt da nicht so wirklich rein. Also irgendwie gefühlt war er am absteigenden Ast. Jetzt steht er da, steht auf dem Podium und hätte das Ding fast gewonnen. Clément Noël, also da fehlen zwei Tausendstel, ja, auf Clément Noël.
Hundertstel sind's.
Hundertstel, sorry. Von dem ich ja
Ja.
gedacht hatte, so, der braucht jetzt Zeit, vielleicht Richtung WM. Da ist er dann wieder voll da und nach dem Unfall, den er hatte. Und
Voll.
ja, er gewinnt jetzt halt so. Und eigentlich hat man auch ja gesagt, so, jetzt wird es schwierig mit Noël in Sachen kleiner Kugel. Na, na.
No.
Der Clément Noël hat da andere Ideen und gewinnt einfach wieder. Henrik Kristoffersen. Ich habe ihn letzte Woche nicht mal namentlich erwähnt. Muss ich mich echt entschuldigen, jetzt auch bei der Kristoffersen Army. Also heute ist der große Tag, an dem Tobias Ruf hier zur Abbitte geleistet wird. Aber ja, auch er voll da. Dritter Platz scheidet dann aus. Ganz ungewöhnlich. Also kennt man von ihm wirklich selten. Henrik Kristoffersen ist echt einer, der eigentlich mit allen Bedingungen, mit allen Pisten immer gut zurechtkommt, der so ein Gefühl fürs Skifahren hat, dass er die Dinge immer wieder abfedert und da auch gut durchkommt und scheidet aus und fährt dann hinter. Da gibt es immer diese Seitenaufsteller, wo die Werbung auch platziert ist. Da hat er
Ja.
sich dann einfach versteckt dahinter. So.
Extrem gut, ja.
Ja, extrem gut, das ist er halt. Ja. Und alle Kommentatoren, ja, oh, jetzt möchte ich aber nicht da oben stehen. Oh, der Kristoffersen ist ausgeschieden. Da müssen sich die Streckenposten, die sollten sich von ihm entfernen, weil jetzt könnte es richtig. Oh,
Ja,
ja.
gut.
Ja, den Ruf hat er sich erarbeitet. So, und
Aber was ist das für ein Helm?
weiß ich nicht, er hatte ja am Sonntag einen anderen Helm wieder. Da hat er wieder den weißen gehabt und
Ah, schau.
am Samstag war er der Pink Panther. Vielleicht hat sich Henrik Kristoffersen gedacht, es war so neblig
Ja.
am Samstag, man muss mich ja sehen. Ich bin ja Henrik Kristoffersen.
Im
Und mit
Fußball
der.
spielst du auch mit dem orangenen Ball, wenn es
So
schneit,
schaut's
ne?
aus. Jetzt hast du es verstanden. Ja,
Ja, genial.
Lukas,
Mal wieder
genial.
genial.
Absolut genial. Nee, da bin ich noch nicht schlauer geworden, aber am Samstag war es der Pink Panther mit dem pinken Helm. Am Sonntag dann wieder mit dem gewohnten Weißen. So. Sind wir bei Deutschland und echt bin ich wirklich zufrieden. Und Hut ab, Linus Strasser hat in Madonna schon gut angefangen. Wir hatten in der letzten Folge ja darüber gesprochen, wie richtungsweisend Madonna für Linus wird. Da wird der Sechster, fährt sein bestes Resultat ein und packt jetzt noch mal einen drauf mit dem vierten Rang. Er ist vom Podium relativ weit entfernt. Ausgangslage war auch gut, aber er hat selber auch gesagt, Leute, die Piste und die Sichtverhältnisse, das war echt schwierig. Dass er es trotzdem durchzieht und dass er sich mit dem vierten Platz jetzt wieder annähert ans Podium vor den wichtigen Events, die jetzt anstehen. Das ist richtig gut. Und deswegen bin ich da aus deutscher Sicht also sehr zufrieden, weil müssen wir uns nichts vormachen. Ich habe mich auch schon bei dem Gedanken erwischt, dass am Ende, ihr wisst ja, so in Medaillenspiegeln zählen. Wenn wir es auf den Weltcup ummünzen, zählt ein Sieg mehr als ein zweiter Platz. Du kannst 18 zweite Plätze einfahren. Wenn eine andere Nation einmal ein Rennen gewonnen hat, steht sie über dir. Und ich glaube, dass wenn nicht Linus das regelt oder Lena, dass der bulgarische Skiverband am Ende der Saison über dem deutschen Skiverband stehen wird, weil Albert Popov dieses Rennen in Madonna gewonnen hat. Deswegen ist halt dieser Slalom für den deutschen Skiverband überlebenswichtig, was die Ergebnisse angeht. Das sind Lena Dürr und Linus Strasser. Das sind die Podestfahrer. An einem guten Tag ist es Kira Weidle-Winkelmann, ist es eine Emma Eicher. Alex Schmid ist leider draußen, wobei ich glaube, da das Podium auch immer weiter entfernt war. Aber ja, ansonsten sind die zwei, auf die wir uns verlassen müssen. Und wenn jetzt ein Linus Strasser noch in eine Krise verfallen wäre, dann wäre es echt dünn gewesen. Und deswegen gibt mir das sehr, sehr große Hoffnung, dass er vor Wengen, vor Kitzbühel, vor Schladming, vor der Weltmeisterschaft, jetzt wieder, es ist wieder der Januar, er kommt wieder schwierig rein, es scheint wieder der Strasser Januar angebrochen zu sein. Und ja, deswegen gut, und es braucht es im Slalom auch, weil dahinter, ja, ist echt
Ich
schwierig.
glaube, ja, ich
Ja.
glaube ja, dass Simon Jocher und Linus Strasser auch gute Chancen haben in dieser Teamkombi, wenn sie fahren.
Absolut,
Also wirklich.
absolut,
Wo,
absolut.
ich bin echt jetzt gespannt, ob Odomat Meja dann eigentlich fahren. Ein Teamkollege.
Lukas, wie lang wollen wir die Folge denn heute machen? Also,
Merkst aber, ich bin ziemlich hyped schon wegen der
du
Teamkombi, gell?
bist sowas von
Aber
angezündet. Lass
mit
uns.
wem fährt der Lukas Pinheiro-Braathen? Wer fährt da Abfahrt? Der muss noch irgendeinen Abfahrer schnell hochziehen, damit sie das
Das,
ausgeht.
da wünsche
Na
ich dir viel
gut,
Erfolg.
ich gebe schon meine Ruhe. Ja,
Ja,
passt.
naja, wir haben auch noch eine Folge vor der WM.
Na gut,
Da können wir ja mal
okay.
so ein Spielchen durchmachen, dass jeder von
Ja.
uns so drei, vier Wunschkonstellationen mitbringt. Ja, deswegen. Ansonsten hinter Linus passiert leider im Slalom echt nicht mehr viel. Sibi Holzmann nach seiner Verletzung, der war noch so einer, aber auch der hat es in der Saison schwierig. Aber ja, er ist da mehr oder weniger Einzelkämpfer, weil, jo, die anderen kriegen es leider nicht hin. Gut. Abschluss Deutscher Skiverband, Riesenslalom. Diese Truppe, die solide Truppe da, hinter Alex Schmid, der auch draußen ist, wie ihr wisst, die macht es echt ordentlich. Also Anton Grammel 16., Jonas Stockinger 18., Fabian Graz 24. Bei allen drei erkennt man, dass auch echt noch Luft nach oben ist, aber die stabilisieren sich da in den Punkten und machen das auch regelmäßig. Und deswegen, ja, will ich da, wenn ich auf andere Disziplinen schaue, in Summe auch nicht klagen. Und deswegen sehr positiv ist auf jeden Fall Kira Weidle-Winkelmann und Linus Strasser. Und ja, dahinter gibt es die üblichen DSV-Geschichteln, wie es halt so ist. Willst du gleich mit Österreich weitermachen?
Ja,
Und
sehr, also nicht gerne eigentlich,
naja,
aber
es gehört halt
weil da
dazu.
stehen, ja, da steht did not finish second run und da sind halt drei Österreicher im Slalom, ja, neben Pertl und Raschner auch der halbzeitführende Manuel Fellner. Man hat, glaube ich, schon bis zur letzten Zwischenzeit ist er, glaube ich, gekommen, hat da schon gesehen den Noel, ich weiß nicht, das wäre sie, glaube ich, nicht ausgegangen, aber ja. Es ist sehr zach. So bleibt dann Fabio Gstrein als Fünfter der beste Österreicher, Michael Matt als Neunter auch in den Top Ten. Ja, aber ja, haben wir nicht, habe ich eh auch schon in dieser Saison gesagt, Fabio Gstrein, von dem halten sie eigentlich sehr viel, der kann auf jeden Fall aufs Podest fahren. Ja, dann zeig's uns mal, das wäre gut. Ja, Johannes Strolz auch in den Punkten wieder Platz 15, klassische Johannes Strolz. Sektion im Feld, finde ich, wo er da landet. Und Marco Schwarz als 25. im Slalom, da war jetzt klar rauszuhören, der hat sich das anders vorgestellt, sein Comeback. Anders im Sinne von, es geht schneller, es geht besser, es braucht nicht so lang, bis er konkurrenzfähig ist. Das war er im Riesenslalom schon mehr, mit Platz 9 sogar bester Österreicher dort. Also eigentlich da schon wieder, auch im Hinblick auf die WM, gell, hey, der ist da der beste Österreicher auf dem Hang in Adelboden mit 2:30 Laufzeit, sicher kniffliges Rennen. Ja, da war er dann, geht doch zufriedener raus, für ihn war es vielleicht gut, diese Programmänderung, dass dann der Riesenslalom die letzte Erinnerung war von diesem Wochenende, so rauszugehen. Manuel Feller, da 15. geworden, ein bisschen verbessert im zweiten Lauf. Schadensbegrenzung will ich das aber auch nicht nennen. Lukas Feuerstein ist wieder zurück im Weltcup und qualifiziert sich für einen zweiten Durchgang. Das ist ganz okay. Reißt keine Bäume aus, aber ist auch nicht katastrophal. Also Platz 17 ist schon ganz gut. Der war ja schon am Podest im Super-G im Beaver Creek. Ja, und Patrick Feuerstein, der Cousin, als 21. Noel Zwischenbrugger, als 22. noch zwei in den Punkterängen. Es geht auch anderen Nationen so. Wenn ich mal die Norweger anschaue, did not finish second run im Riesen Slalom, da haben wir an Atle Lee McGrath, an Henrik Kristoffersen, den du schon angesprochen hast, und an Alexander Steen Olsen. Also auch da ein Trio von einem Verband, das rausrutscht, ja, ein bisschen bitter, aber dieser Slalom, weil jetzt auch wieder hängen bleibt, hey, das ist schon eher eine Krise, die sich da anbahnt oder in der wir schon, wir alle, das ganze Land stecken. Abgesehen davon, dass der Luca De Alli Bandini, glaube ich, nach wie vor Montagnachmittag noch immer die Faust ballt und noch immer jubelt, der hat sich ja gar nicht mehr eingebracht, einbremsen können, aber herrlich, cool, diese Freude zu sehen, würde ich jetzt natürlich gern über Odermatt Meillard reden. Die NZZ hat einen Text vor diesem Wochenende geschrieben, den habe ich da auch geschickt, den Screenshot mit dem Titel Loïc Meillard könnte der beste Skifahrer der Welt sein. Doch es kommt immer etwas dazwischen. Ja, diesmal war es wieder der Herr Marco Odermatt, der dazwischen gekommen ist. Es ist ja auch, ja, Rückenprobleme, eine Bindung, die immer wieder aufgeht, war es im vergangenen Winter. Was sagst du dazu? Zu dieser These auch, er könnte der beste Skifahrer der Welt sein, aber es kommt etwas dazwischen. Wie siehst du das? Oder Martin Meillard, endlich mal wieder Schweizer Doppelsieg im Weltcup.
Ja, sei ihnen zu vergönnen, die haben so leiden müssen jetzt die
ja,
Schweizer
genau.
Skifans. In dieser Ausgangsthese hat ja Odermatt so ein bisschen gefehlt. Mhm. Also die du mir geschickt hattest.
Ja.
Mhm. Und das ist für mich die oberste Säule dieser ganzen These. Klar, ja. Wir kennen auch die gesundheitlichen Thematiken, Bindungen hier und so weiter. Aber er hat halt leider ein Jahrgangsproblem. Er ist halt Jahrgang 96, Marco Odermatt ist Jahrgang 97 und glaube, das ist halt zur falschen Zeit geboren. Weil ansonsten bringt er echt alles mit und bringt alle Anlagen mit und ist so ein guter Skifahrer und ist durch diese Fähigkeiten im Slalom ja eigentlich sogar in der Summe der kompaktere und vielseitigere Skifahrer, als es Marco Odermatt ist. Weil er kann ja Speed, klar ist er in den technischen stärker, aber er kann auch eben Speed, aber ein Odermatt, Hermann Mayer, Zipfelmütze, Marco Odermatt, das wird man nicht mehr sehen. Mhm. Und deswegen ist er da ja eigentlich so vom Grundtalent sogar her der Bessere. Aber wenn in diesen anderen Disziplinen der eine halt so gut ist und sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt, selbst jetzt in der Saison, wo wird es angesprochen, wo diese Selbstläufer-Dynamik mal ein bisschen draußen ist, das wird ihm gut tun, dass er nicht immer oben steht und gewinnt, sondern auch mal ausscheidet und auch mal Fünfter wird und solche Sachen. Und dann ist halt wieder Adelboden da und das ist natürlich eine andere Drucksituation für Schweizer, als es für Deutsche oder für Österreicher ist und oder für andere Nationen. Ja, und am Ende steht wieder Odermatt oben. Das ist halt, glaube ich, echt klar, sie haben zusammen gefeiert, sie haben sich gefreut. Ich glaube auch nicht, dass da die große Rivalität zwischen beiden noch entstehen wird. Dafür sind sie einfach von den Typen her auch nicht geeignet. Aber das muss schon busy frustrierend sein, wenn du weißt, kann hier eigentlich sehr oft auf eins stehen, tu es aber nicht. Und ja, in dem Fall, klar, ist Odermatt, glaube ich, so ein bisschen das Kryptonit, das er haben wird. Aber kommt natürlich auch mit dazu, er hat eine Disziplin, Loïc Meillard, in der eben Marco Odermatt nicht fährt. Und da musst du halt, wenn du echter Contender sein willst, auch in Bezug auf den Gesamtweltcup, dann musst du in der Disziplin, in der das Kryptonit nicht da ist, in der musst du halt dann die Rennen gewinnen. Mhm. Oder echt so dominant sein, dass du sagst, ja, ich kann hier so viele Punkte im Endeffekt vorlegen, die man an anderer Stelle dann aufholen muss. Und er ist guter Dritter in dieser Slalomwertung, aber er ist Dritter und er ist nicht Erster. Und er scheidet auch in Adelboden dann wieder aus. Und das sind halt auch die Punkte, die ihn so ein bisschen von dem Odermatt unterscheiden. Weil wenn du der Allerbeste sein willst, musst du auch in den allergrößten Drucksituationen und dann fährst du rein in diesen Hang und da unten rasten alle aus und dann bringst du durch. Und das macht er halt an der Stelle einmal klar als Zweiter gut, aber er macht es nicht, er bringt es nicht durch und im Slalom kommt er nicht ins Ziel. Und das sind die Unterschiede und deswegen, und danach gebe ich meine Ruhe, ist Henrik Kristoffersen noch auf Platz 1 in der Slalomwertung.
Sehr gut. Absolut, na. Das war ja auch der Masterplan von Marco Schwarz, muss man ganz klar sagen. Eben diesen Slalom als Disziplin, wo man Punkte rausholt, auf dem Puffer sich rausfahrt, auf dem Odermatt. Ja, Meyer ist schon im vergangenen Winter in die Saison gegangen mit dem Ziel, den Odermatt abzufangen, ist dann ganz klar Zweiter geworden. Es war auch der Plan, in diesem Winter wieder diese Lücke noch ja mehr zu schließen, dann beim Einfahren in Sölden diese Verletzung an der Bandscheibe, die Hülle, die da eingerissen ist, ja, ist sicher nicht einfach, jetzt sich so durch den Winter zu kämpfen.
Aber ich glaube, den Slalom als Masterplans Grundlage aufzustellen, das ist halt ein Schmarrn, weil das sind so viele Gute dabei und der ist so unberechenbar. Und wir hatten, glaube ich, die Diskussion mit Birgit Ehegattner vor 3 Jahren, 4 Jahren,
ja,
als es darum ging, ob der Panther, ob der nicht wieder Richtung Gesamtweltcup gehen könnte. Und da habe ich gesagt, der Punkt, der gegen ihn spricht, ist der Slalom, weil du im Slalom nichts einplanen kannst. Das geht halt leider nicht. Und da ist der Slalom ist die unberechenbarste Disziplin, was die Konstellation angeht. Und ja, deswegen darauf die Grundbasis und die Säule zu stellen, schwierig. Und ich weiß eh nicht, ob man den großen Plan, wir sehen es jetzt an mehreren Stellen, den Gesamtweltcup im Endeffekt am Reißbrett hier vorbereiten zu wollen, funktioniert nicht. Der muss auch ein bisschen passieren, der Gesamtweltcup. Und es passiert bei mir ja leider viel zu viel, was nicht in diesen Passieren-Plan passen würde. Ohne die Leistung zu schmälern.
Ja, genau,
toller Skifahrer, er liefert die Ergebnisse. Die Schweiz muss vor allen Dingen im Slalom saufroh sein, dass sie ihn hat, weil die einstigen Garanten, die abgeliefert haben, ob es ein Daniel Juhl ist, ob es ein Ramon Zennhäusern, da passiert da eigentlich gar nichts mehr. Und da ist er schon noch so ein bisschen in der Disziplin der dich da regelmäßig über Wasser hält. Aber der Plan vom Gesamtweltcup, den sehe ich so nicht passieren. Change my mind, aber.
Ja, vielleicht musst du dich ja in einem Jahr dann entschuldigen beim
Losen. Ja, ich habe ja jetzt Übung, aber habe das schon mal auch ehrlich und authentisch gemacht. Kannst du nicht sagen, Lukas.
Voll. Super. Fest steht auch, dass Thomas Tummler als Vierter und Luca Erni als Siebter dafür sorgen, dass 4 Schweiz unter den ersten 7 dann landen beim Heimrennen in Adelboden. Ja, ist ganz cool, ganz gut aufgegangen, dem Schweizer Skiverband. Ja, ist dir sonst noch irgendwas aufgefallen, was wir jetzt vielleicht vergessen haben? Weil dann würde ich sagen, krönen wir den Felix der Woche. Tobias, wen hast du, wer ist dir noch aufgefallen, wen würdest du da gern küren?
Ja, ich gehe zurück nach Madonna und nehme Samuel Kollega.
Okay, ja.
Also es gehört ja noch zur Woche dazu, es ist der Felix der Woche. Und dieser ganze Wahnsinn, also Albert Popov gewinnt und Samuel Kollega fährt aufs Podium, wie der sich gefreut hat. Der hat es ja nicht gepackt. Also klar, Albert Popov sowieso auch nicht, aber Samuel Kollega, bitte. Überragend gut die Geschichte und ihr wisst es, wie ich hier dieses Land Kroatien immer wieder abfeiere, was die aus ihren Möglichkeiten, sowohl was die Quantität angeht, also auch was die Mittel angeht und die Möglichkeiten. Ja, keine Ahnung. bin immer wieder begeistert und irgendeiner kommt immer daher und dann ist es Samuel Kollega, erstes Weltcup-Podest. Ist 25, also das ist jetzt einer, der wirkt alt, ist es aber nicht und let's go. Also ein weiterer, den man irgendwie da mit reinnehmen muss und die verbessern sich ja alle in ihren Startpositionen dann. Und Manuel Feller muss echt aufpassen. Das nimmt gerade eine Entwicklung an, die nicht gut ist. Und da sind wir wieder bei Linus. Deswegen bin ich froh, dass er dann den Switch so ein bisschen schafft. Irgendwann spült es dich nach hinten in den Startpositionen. Das kann irgendwann, kann so ein schleichender Prozess einsetzen. Und der hängt dann auch mit solchen Leuten zusammen. Also, wow, Samuel Kollega, mein Felix der Woche. Wer ist deiner?
Und der Bruder von Srinka Judic, Trvutko Ljutic, hat sein Weltcup-Debüt gefeiert, ja, diese Woche. Sehr cool. Mein Felix der Woche, an einen großen Namen, an Federica Brignone. Warum? Weil das an einem Wochenende, wo es so viele Headlines gegeben hat und doch der Fokus auf Lindsay Vonn war, dann der Überraschungssieg von Masuga, der zweite Platz von der Mallory Blanc. Du hast es dann eh erwähnt jetzt schon in der Folge, dass sie für den Gesamtweltcup, aber nicht nur das, sie ist auch, toppt immer wieder ihren Rekord als älteste Siegerin im Weltcup, hat aber jetzt auch ihre allererste Abfahrt im Weltcup gewonnen und ist jetzt auch die erste Italienerin, die in vier verschiedenen Disziplinen Weltcuprennen gewinnt. Also das ist eine absolute Skilegende, zumindest in Italien. Ich würde sogar meinen, generell im Skiweltcup als Gesamtweltcup-Siegerin. Deswegen geht für mich der Felix der Woche, damit das auch noch mal gewürdigt wird, auch diese Bestmarken, die Federica Brignone aufstellt, geht das an Italien und an sie. Und vielleicht auch, weil ich mit ihr ein bisschen gesprochen habe, kurz im Zielraum und ich sie sehr, sehr sympathisch fand und sie hat sich sehr gern Zeit genommen und ist eine sehr angenehme Gesprächspartnerin. Vielleicht hat das auch ein bisschen reingespielt. Ja. Einen Hinweis habe ich noch. Danke vielmals an den großartigen Tipp. Ich weiß aber gar nicht mehr, wer den jetzt gegeben hat. Es hat uns jemand geschrieben, der die Doku vom SRF empfohlen hat, der Skizirkus. Und ich habe das am Wochenende geschaut. Es sind 4 Folgen, wo im vergangenen Winter Delia Dura, Camille Rast und Loic Meyer begleitet wurden. Und da ist ganz interessant zu sehen, dass der Loic Meyer nicht immer die Maschine ist, die er dann vielleicht bei Interviews zu sein scheint. Der kann auch richtig ausrasten, der kann auch richtig gute Einblicke geben. Das ist eine richtig coole Doku, die so, finde ich, in Österreich nicht so möglich wäre, kommt mir vor. Und natürlich, dass sie mit Camille Rast auch eine Läuferin begleitet haben, die dann im Winter danach sogar Gesamtweltcup-Führende wird. Und da lernt man sie auch richtig gut kennen. Das war natürlich Glück auch, aber sehr coole Insights, finde ich. Kann man sich einfach ganz problemlos in der SRF-Mediathek, zumindest in Österreich, ich hoffe in Deutschland auch, anschauen, ohne dass irgendwas geo-geblockt ist. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt, weil ARD, ZDF kannst du so gut wie gar nicht schauen. Die haben ja teilweise auch coole Dokus, auch im Sport, und du kannst die alle nicht schauen, weil dann heißt es, ist leider in Österreich nicht empfangbar. Naja, schaut euch das an. Der Skizirkus heißt die Doku, ist wirklich herrlich. Gut, ja, und am Wochenende geht es schon wieder weiter. Nein, es geht sogar schon morgen weiter, Nachtslalom in Flachau. Ich werde sogar, wenn alles gut geht, auch vor Ort sein, dabei sein. War auch noch nie dort, aber ich bin in der Gegend, deswegen haben wir gedacht, ich werde das verbinden. Und dann am Wochenende, ja, jetzt geht Schlag auf Schlag. Also wenn wir uns das nächste Mal wieder hören, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rennen dann hinter uns, ja, bei der nächsten Folge. Es geht Schlag auf Schlag. Cortina steht an und Wengen. Ich finde fast das coolste Wochenende im ganzen Winter. Mit Cortina, absoluter Klassiker bei den Frauen. Wengen sowieso, herrlich. Ja, was sagst du?
Dass wir uns da nicht hören, weil ich jetzt zum Biathlon-Weltcup nach RuPauling fahre und nächste Woche nicht dabei sein werde.
Viel Spaß
aber
dabei. Ja.
Prinzipiell bin ich natürlich bei dir und die Vorzeichen, die Olympia Generalprobe in Cortina für die Frauen. Hoffentlich läuft sie besser als in Bormio bei den Herren. Deswegen bin ich voll dabei. Info noch, der Riesenslalom Mont Tremblant in Kanada, wurde abgesagt und da geht's, einer davon wird jetzt nachgeholt in Sestriere am 21. Februar. Also da haben wir auch ein Dreierwochenende. Ja, ansonsten Mai Wengen, Freitag Super-G 12.30 Uhr, Abfahrt Samstag 12.30 Uhr, Slalom Sonntag 10.15 Uhr, 13.15 Uhr und Cortina Samstag Abfahrt, Sonntag Super-G 11 Uhr. Das
Sehr
ist
gut,
alles.
Danke dir.
Und dann viel Spaß nächste Woche und ich bin dann in 2 Wochen wieder zurück.
Viel Spaß in Ruppolding. Pass
Merci.
Auf dich, aber herrlich, zieh dich warm an, dort kann es kalt sein, gell? Vor allem Sonne wirst du dann nicht sehen die ganze Woche, so wie ich den Ort kenne.
Nein. Unterschätzt Ruppolding nicht. Da kann es sehr schön und sehr, sehr.
Ist das nicht in dem Kessel, da, wo ich.
Ja, aber da kommt schon an manchen Stellen mal Sonne rein.
Ah, sehr gut. Okay, passt. Na dann, nimm mal Sonnencreme mit.
Ja, so weit gehen wir noch nicht, Lukas.
Perfekt. Aber. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, aber es gibt nächste Woche auch eine neue Folge. Lasst euch überraschen, wie es dann ausschaut. Bis dahin, viel Spaß auf ein paar schöne Rennen und macht's das gut. Bis dahin, Servus.